Jetzt will ich gar nicht allzu viel Programm drumherum machen. Für morgen Abend möchte ich schon ankündigen, werden wir ein bisschen eine Mitteilungszeit machen, ob sie wahrgenommen wird oder nicht, das werden wir feststellen dann. Einfach für euch auch die Möglichkeit, was mitzuteilen. Ist immer schön, wenn man von den auch Teilnehmern hört, was sie vielleicht bewegt, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Freizeit oder auch nicht. Aber das werden wir morgen Abend machen. Für heute möchte ich einfach beten, uns Wort Gottes öffnen und da reinschauen. Und möchte Gott einfach noch danken, dass er bei uns ist, lieber Vater. Es ist einfach gut zu wissen, dass wir nicht alleine hier sitzen. Dass wir nicht nur rumsitzen um ein Buch und über dieses Buch reden, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der heute lebt, der jetzt anwesend ist, der uns ansprechen möchte in der Liebe. Und Herr, ich danke dir, dass du da bist. Und so bete ich jetzt für diese Minuten, dass dein Heiliger Geist deine Wahrheit so umsetzen kann, dass sie unser Herz, unser Leben berührt. Dass es nicht eine intellektuelle Mitteilung ist und wir etwas mehr wissen über ein Thema, sondern dass wir uns ansprechen lassen von dir selbst. Herr, nur du kannst das schenken. Und darum ist uns bewusst, wie abhängig wir sind von deinem Wirken, von deinem Geist. Danke, Herr, dass du es wieder tun wirst, weil du es versprochen hast. Und ich lege dir diesen Abend jetzt hin. Amen. Ich habe vor 2 Wochen irgendeine christliche Zeitschrift, das lag auf dem Pult von der Anna, sollte man als Christ Risikosportarten meiden? Und das war jetzt speziell in Bezug auf da war ein tragischer Unfall in der Schweiz, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen habt, da waren mehrere Unfälle, aber einer der Unfälle war, wo 6 junge gläubige Christen tödlich verunglückt sind bei einem Bergausflug, der jetzt gar nicht extrem war oder so. Schon ein hoher Berg, aber nicht jetzt besonders schwierig. Und doch sind 6 Leute dabei gestorben. Und dann kommt eben die Frage auf, ja, soll man als Christ sowas überhaupt tun? Und die Frage kriegen wir auch manchmal im Dauernhof, dass Leute sagen, was ihr da tut, ist es überhaupt christlich? Ist es normal, was ihr da tut? Kann man da nicht einfach Kaffee trinken und spazieren gehen und ins Freibad und dann die Bibelarbeiten halten oder so, ist eine berechtigte Frage. Und um da zu einer Antwort zu kommen, möchte ich zuerst nur ein paar Sätze zu meinem Leben sagen, weil es gehört auch immer eine Biografie dazu. Auch zu jeder christlichen Arbeit ist geprägt von den Leuten, die eben dort auch die Leitung haben und so weiter. Aber wir waren ja heute auf der Hofbürgelhütte, da bei der Aualm. Nachmittag haben wir die Bischofsmütze auch schön gesehen. Ist eigentlich klar, warum sie Bischofsmütze heißt, weil sie ausschaut wie die Mütze von einem Bischof. Und da ist rechts die große, links die kleine. Übrigens, die rechte Bischofsmütze ist vor etwa 15 Jahren, ist ein Sechstel vom ganzen Berg abgebrochen. Weil das ist so ein Wettersteinkalk, der ist so geschichtet, da ist eine ganze Schicht abgebrochen. Und da gab es Touren, 3 Klettertouren, die ich selber geklettert bin, die gibt es jetzt nicht mehr, weil der Berg nicht mehr da ist. Das wäre unangenehm, wenn du drinnen bist und du hast zwar Haken und alles, aber dann bricht der Berg ab, gell? Und immer wenn ich oben bin auf der Bischofsmütze jetzt wieder, schreibe ich immer denselben Spruch ins Gipfelbuch hinein. Da gibt es auf jedem Gipfelkreuz am Berg gibt's ein Buch, kannst was reinschreiben. Ein Spruch aus dem Buch Jesaja, wo wir lesen, es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Auf die Berge ist kein Verlass, die weichen. Aber Gott sagt, selbst wenn die Berge hinfallen, ist kein Problem, meine Gnade wird nie von dir weichen. So groß ist die Gnade. Viel verlässlicher als unsere Berge. Und auf dieser Alm, da wo wir die Auto geparkt haben und wo die Kinder heute geschlafen haben, da war ich 3 Jahre lang Kuhhirte. Mit 11, 12 und 13 Jahren. Das war früher so ein bisschen normal bei uns, bei manchen halt. Meine Eltern, die hatten nicht viel Geld und die wollten uns nicht durchfüttern über den Sommer. Und so haben sie uns auf eine Alm geschickt. Und da warst du dann halt als Kind, 11, 12 Jahre, mit einer älteren Sennen, die halt nicht mehr gut zu Fuß war. Und die braucht halt junge Beine, um die Schweine und die Kühe und die Ziegen und das Zeug zu holen. Das war eigentlich ganz okay, rückblickend. So damals war es nicht so berauschend. Um 5 Uhr aufstehen, jeden Tag als Elfjähriger, die Kühe holen. Dann ich habe 6 Kühe gemolken, die Sennerin hat die anderen 6 gemolken mit der Hand und so. Butter gemacht, Käse gemacht und das Zeug. Ihr kennt wahrscheinlich den Film Heidi, nehme ich an. So ungefähr war es. Aber nur meine Heidi war 50 Jahre älter als ich. Das war der Nachteil. Sonst hätte es vielleicht geklappt mit ihr. Und dann nachmittags bin ich in der Zeit, da hatte ich nicht immer Arbeit, dann bin ich alleine klettern gegangen. Und bin dann schon als 12-, 13-Jähriger alleine auf die Bischofsmütze geklettert und so rum. Das war halt so, da hat niemand gefragt, das hast halt das getan, was du gern getan hast. Und da habe ich so die Liebe zu den Bergen gekriegt und habe mich da einfach, seitdem fühle ich mich irgendwie wohl in die Berge, fühle ich mich zu Hause. Ich habe dann Automechaniker gelernt, 4 Jahre hier in Schladming. Aber ich kann mich gut erinnern, oft wenn ich unter dem Auto lag, das Fenster, beim Fenster habe ich oben die Berge gesehen. Ich habe mir gedacht, da will ich rauf. Und dann habe ich die Lehre fertig gemacht, ich habe es gerne gemacht, das ist ein super Job, Automechaniker. Aber die Berge waren mir lieber. Und so habe ich dann nach meiner Lehrabschlussprüfung gleich angefangen, die Ausbildungen zum Skilehrer, Bergführer, Höhlenführer und so weiter zu machen. Hatte dann über 4 Jahre, glaube ich, eine kleine Bergsteigerschule mit einem Freund von mir, Bergsteigerschule, Abenteuerclub Dachstein hat er geheißen. Und da sind wir halt mit Gästen klettern und Höhlen und Raften und Canyoning und Mountainbiking und Surfen, alles halt gemacht, was man halt so macht in die Berge. Und ja, wir haben ja Seen auch, gell, da kann man auch surfen. Und das war ganz okay. Im Winter war ich der Chefskilehrer in der kleinen Skischule in der Ramsau oben. Das war auch ganz okay. Und bin dann oft im Sommer auch verreist nach Australien oder so, weil wenn du Skilehrer bist, bist Skilehrer hier im Winter, was machst du im Sommer? Entweder bist Bergführer, aber die Ausbildung hatte ich noch nicht fertig, dann gehst du nach Australien oder nach Südamerika oder irgendwo hin und bist dort Skilehrer. Das machen auch einige. Und in der Zeit, ich war dann auch Bundesheer natürlich, das muss man in Österreich, ich weiß nicht, ob es jetzt, das ist auch gerade so ein Umbruch, aber man musste 8 Monate gehen. Und da habe ich einen Freund kennengelernt, den Helmut Knaus. Sein Bruder, das ist der Hans Knaus, der, wer sich beim Skifahren auskennt, der ist im Weltcup Skifahrer gewesen, recht erfolgreich, der wohnt gerade hier oben. Und der Heli, das war so mein bester Freund damals und mit dem habe ich einige extreme Dinge getan. Eins, was wir extrem gemacht haben, war Steilwandbefahrungen. Das heißt, steile Berghänge, zum Beispiel auch hier runter oder so, die kann man so befahren. Da gibt's so eine Grenze, 60 Grad ist die Grenze, steiler kannst du nicht fahren, weil dann drückt dich der Hang weg. Das ist so das natürliche das Prinzip, es geht nicht mehr steiler. Bei der Sportart fragt man sich ja immer, wann endet es? Bei jeder Sportart. Man glaubt, mehr geht nicht mehr. Und 5 Jahre später geht noch mehr. Aber beim Steilwandfahren gibt es diese absolute Grenze. Und da haben wir einige Dinge gemacht. Oder Höhlenbefahrungen, Höhlenerforschungen. Das war auch relativ extrem. Und ich muss aber sagen, immer wenn ich so in die Berge war, ich fühle mich da belebt. Das ist etwas, ich bin da einfach gerne. Ich bin da irgendwie, da fühle ich mich zu Hause. Das ist seitdem so. Ich bin aber auch Christ geworden in der Zeit und ich muss sagen, heute ich predige, das tue ich viel mehr als klettern. Ich predige 35 Wochen im Jahr hier am Dauernhof und ich bin 100 Tage unterwegs auf Konferenzen und so weiter, wo ich spreche. Und das belebt mich genauso, wenn nicht mehr, als wenn ich in den Bergen bin. Ich werde beim Predigen nie müde. Ich bin nachher manchmal müde, aber nie beim Predigen. Und irgendjemand habe ich mal gefragt, einen guten Freund, der ist heute Pfarrer, habe ich gesagt, was soll ich eigentlich da? Soll ich Berg führen? Das kann ich auch, habe ich auch gelernt. Oder soll ich predigen? Oder soll ich Auto reparieren? Ein bisschen kann ich es auch noch. Und dann hat er gesagt, weißt du was, mach das, was dich am meisten belebt. Und ich habe dann nachgedacht, was belebt mich am meisten? Und dann musste ich ehrlich zugeben, es ist, wenn ich über Jesus rede. Das belebt mich extrem. Natürlich auch, wenn ich in die Berge bin und so weiter. Aber bei meiner christlichen Karriere, die war so, also ich bin ja in der Ramsau aufgewachsen, da in der evangelischen Kirche, die ist extrem konservative Kirchengemeinde. Die alten Frauen sitzen immer noch links, die Männer rechts. Der Mann redet auch in der Kirche nicht viel, gell, da sehr leise und so weiter. Aber wir hatten einen Jugendwart, der hat uns von Jesus erzählt. Und ich bin in die Jugendstunde gegangen. Jeden Samstag war das, im Reikersaal. Und da habe ich zugehört. Und der Gottlieb, der Jugendleiter, der hat mir imponiert. Aus dem Grund, mit dem bin ich verwandt. Der heißt auch Reuer. Und ich kannte den, da gibt es viele Reuer hier. Gell? Und ich kannte den. Und was mir imponiert hat, der hat gelebt, was er predigt. Und von denen gibt es auch nicht allzu viele. Das hat mir als Junge schon imponiert, der war irgendwie authentisch. Und ich bin hingegangen zum Jugendkreis aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund war, da gab es hübsche Mädchen, die haben mich damals schon interessiert. Aber ich habe auch zugehört. Und nach 2 Jahren Jugendstunde, mehr oder weniger regelmäßig, habe ich mir gedacht, also das mit Jesus, das ist eine wichtige Sache. Und ich hab mir da schon gedacht, ich werde mal mit diesem Jesus leben. Das ist unbedingt wichtig. Aber ich habe mir gedacht, das tue ich lieber später. Wenn ich mal 30 Jahre alt bin, so gut wie tot, dann werde ich mit Jesus leben, weil das ist ja dann wichtig, so gegen das Lebenende hin. Und ich war damals 15, da bist du als 30-Jähriger schon hinterm Hügel, gell? Und dann war es aber so, ich ging da zur Hochzeit von meinem Jugendwart Gottlieb und Margit. Und die haben den Jugendkreis eingeladen, großzügigerweise. Und ich ging dann dorthin und dann hat der Gottlieb, das war seine Hochzeit, hat er mir gefragt, Hans-Peter, hast du dein Leben schon Jesus gegeben? Und dann, so viel Hirn hatte ich damals schon, dass ich gedacht habe, das ist jetzt sein Hochzeitstag. Der hat 2 Jahre hart an mir gearbeitet. Wenn ich jetzt Ja sage, das ist ein wunderschönes Geschenk für ihn, dann ist seine Hochzeit noch schöner. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das tue ich. Und ich sage, ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich wusste ja, was es beinhaltet. Ich habe ja genau zugehört. Ich wusste, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann wird was anders. Ich wusste nicht genau was, aber es wird anders. Und so habe ich gesagt, ja, und er hat sich wahnsinnig gefreut, aber ich ging dann abends nach Hause und habe mir gedacht, ich bin echt ein Volltrottel. Da ist jetzt ein Mensch, den ich wirklich schätze und den belüge ich auch noch. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss ihm sagen, dass das nicht stimmt. Und dann habe ich gehe nächsten Tag hin zu ihm und sage ihm, nein, das stimmt nicht, ich tue es erst, wenn ich 30 bin. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist auch nicht gut, jetzt fangen seine Flitterwochen an und so, will ich auch nicht wieder versauen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe nur eine Option. Ich gebe mein Leben jetzt Jesus, dann habe ich es halt ein paar Stunden früher gesagt, dann ist nicht so tragisch. Und so habe ich es getan. Ich habe hingekniet, habe mein Leben Jesus gegeben diesen Abend, darum weiß ich immer, wann ich mich bekehrt habe. Das war nicht jetzt oberflächlich oder leichtsinnig, denn ich wusste, wenn ich es tue, dann ändert sich was. Das ist wie vor dem Traualtar. Wenn du Ja sagst, irgendwas ändert sich dann. Und so war das dann. Ich habe es dann gemacht und in Gottlieb habe ich es ein paar Jahre später erzählt. Und bin dann halt Jugendkreis weitergegangen. Das war völlig okay. Da ging ich eigentlich relativ gerne hin. Aber so als bekehrter Christ sollst du ein bisschen mehr tun. Dann bin ich halt Kirche auch gegangen, wenn das Wetter nicht allzu schön war, weil dann musste ich klettern gehen. Und ich bin auch zum Gebetskreis gegangen, der war jeden Mittwoch. Da Da bin ich nicht gerne hingegangen. Aber habe mir gedacht, als bekehrter Christ gehört das dazu. Ich habe immer als Erster gebetet, weil beim Fünften waren die ganzen guten Phrasen aufgebraucht. Und ich habe da Automechaniker gelernt und das ging ein paar Jahre so dahin. Ich habe auch meine Bibel angefangen zu lesen, mehr oder weniger. Und dann als 18-Jähriger bin ich dann fertig gewesen, habe dann Skilehrer gemacht. Und Skilehrermilieu ist ein ganz anderes wie das Automechanikermilieu. Weil als Skilehrer bist du irgendwie so ein kleiner Held da und es ist egal, wie du aussiehst, die Mädchen, die wollen dich gerne. Und abends brauchst du auch nicht viel bezahlen, die bezahlen dir das meiste. Und so habe ich gemerkt, das ist eigentlich recht lustig, so ein Skilehrerleben. Das habe ich eigentlich ganz nett genossen. Aber mein Christenleben, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ich habe festgestellt, Samstag im Jugendkreis bin ich ein anderer wie Montag auf der Skipiste. Und da habe ich mir gedacht, na, das mit dem Christsein, das ist mir zu schwer. Da darf ich das nicht da und das soll ich auch nicht da und das auch nicht. Und ich habe gedacht, nein, ich halte das nicht aus. Und dann habe ich überlegt, nein, ich lasse das mit dem Christsein wieder. Und habe irgendwo den Stecker gezogen, als 18-Jähriger damals. Und weil das Christsein hat mir irgendwie immer ein schlechtes Gewissen gegeben. Und ich habe mir gedacht, Christsein ist für moralisch bessere Menschen gemacht als ich, weil ich schaffe das nicht. Und so habe ich dann ein paar Jahre gelebt. Ich wusste zwar irgendwie, ich bin Christ, Jesus war immer noch da, hat manchmal so auf die Schulter geklopft und gesagt, Hans-Peter, ich bin immer noch da. Und gesagt, ja, ich weiß, aber du interessierst mich nicht, ich schaffe das nicht. Ich habe auch nie ganz aufgehört, die Bibel zu lesen. Nicht viel, aber ab und zu. Im Prediger habe ich gern gelesen, da steht nämlich, genieße deine Jugendzeit und so weiter. Das war ein gutes Buch. Und so habe ich gelebt und ich kann mich erinnern, es war recht lustig, ich war Skilehrer in den USA, in Australien, hier in Österreich. Partys, es gehört einfach dazu und was halt zu Partys dazukommt. Dinge, für die ich mich heute schäme, muss ich ehrlich sagen. Damals war es cool, aber ich kann mich eins erinnern, ich kam oft nach Hause 2, 3, 4 Uhr in der Früh. Einiges getan, einiges erlebt, sehr oft betrunken, aber irgendwie innerlich leer. Irgendwie, es hat mich nicht ausgefüllt. Und ich weiß dann noch, ich war dann in Australien, habe dann auf einer Farm gearbeitet, nach meinem Skilehrer-Sommer. Sommer in Australien, Sommer hier, aber Winter in Australien. Und auf der Schaffarm, da gab es nichts, nur Schafe, 4000. In der Früh hat mir der Manager gesagt, was ich tun muss. Meistens mit dem Traktor fahren, 5 Kilometer in die Richtung und dann 5 so, ziemlich flach dort. Und da gab es keine Mädchen, gar nichts, nur Schafe. Und da habe ich so einfach wieder Zeit gefunden zum Bibellesen. Das war 86. Und da habe ich dann gedacht, ich fahre jetzt nach Hause und ich höre jetzt dieses Leben wieder auf. Ich will mit Gott wieder ernst machen. Und ich weiß, ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe dann wieder alles gemacht, was ein Christ so macht. Sogar Kindergottesdienst geleitet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht genossen. Nur ich habe mir gedacht, so ist halt Christ sein. Es ist halt ein bisschen langweilig und schwierig. Wenn mir Leute gesagt haben, haben gesagt, Hans-Peter, du lebst jetzt wieder ganz anders, aber gar so glücklich schaust nicht aus, dann habe ich gesagt, ja, ich habe keinen Grund dazu, weil ich bin Christ, aber ich gehe in den Himmel und du in die Hölle. Das war so ein bisschen mein Verständnis von dem. Und dann habe ich, lange Geschichte, den Major Thomas getroffen. Das ist der Gründer der Fackelträger. Und mit denen habe ich geredet, habe meine Geschichte so ein bisschen erzählt, wie es Christsein halt schwer ist. Und dann hat der mir einen Satz gesagt und der prägt mich bis heute. Der hat etwas ins Rollen gebracht. Er hat gesagt, weißt du, Hans-Peter, Christsein ist nicht leicht. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Sagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Dann hat er den Satz gesagt, Christsein ist unmöglich. Und das war für mich eine Erleuchtung. Nicht jetzt im Sinne, dass ich etwas verstanden hätte, aber ich habe erkannt, da gibt's etwas, das weiß ich nicht. Denn bis zu diesem Tag hat mir noch kein Mensch gesagt, dass Christsein unmöglich ist. Das hat mir niemand erzählt. Er hat gesagt, du kannst nicht Christ sein, nur einer kann Christ sein und das ist Jesus Christus. Und der muss in dir leben. Nur dann kann er Christ sein in dir. Du kannst es nie. Und das hat was ins Rollen gebracht, dass ich heute wirklich sagen kann, ich liebe es, zu Jesus zu gehören. Und ich bin stolz darauf. Und ich weiß auch noch, als ich zum Dauernhof kam, da haben sie gesagt, Hans-Peter, weil übrigens der Grund, warum ich hier bin, ist mein Vorgänger und der Gründer vom Dauernhof, den Dauernhof gibt es seit 1964, der ist 1988 beim Paragleiten tödlich verunglückt. Und jetzt brauchten sie jemanden, weil der hat auch schon Sport und Glaube verbunden. Das habe nicht ich erfunden, das hat mein Vorgänger schon geprägt. Und jetzt brauchten sie jemanden, der die Sportliche macht und da haben sie an mich gedacht. Und dann haben sie gesagt, Hans-Peter, wenn du in den Dauernhof kommst, dann kannst du nicht nur klettern und Skifahren, du musst auch predigen. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ist egal, komm trotzdem. Und dann bin ich gekommen und dann haben sie mal gefragt, ob ich nicht mal eine Andacht machen würde, damit die Mitarbeiter. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Dann haben sie mich wieder gefragt und dann haben sie mich gefragt, ob ich mal predige. Dann habe ich gesagt, okay, tu es heute. Und dann haben sie mich wieder gefragt und so hat sie sich entwickelt und darum tue ich, was ich heute tue. Noch zurück zum Sport und Glaube. Ich würde mich nicht als Extremsportler bezeichnen, denn ich habe nie systematisch trainiert, aber den Sport, den ich betrieben habe, war durchaus sehr extrem. Das hat ein bisschen mit meiner Psyche zu tun. Gott hat mir eine gute Psyche gegeben. Und das ist bei Steilwandbefahrungen und Klettern von hohen Wänden sehr hilfreich. Und so habe ich Dinge getan, die, kann man schon sagen, extrem sind. Ist jetzt egal, was es genau war, ist nicht so wichtig. Ich habe auch schon vieles erlebt, habe auch schon leider Freunde dabei verloren. Gott sei Dank nicht durch meine Schuld, die dabei tödlich verunglückt sind. Und da kommt eben oft dann die Frage, wie kannst du das verantworten? Jetzt hast du Kinder, Familie, wie kannst du dann klettern gehen da, solo die Südwand klettern oder was weiß ich. Das ist doch nicht verantwortbar. Nun, ich will dazu ein paar Dinge sagen. Und zwar im Psalm 37, Vers 4, ist einer meiner Schlüsselverse für mein Leben. Da sagt der Psalmist, Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Der Psalmist sagt, habe deine Lust am Herrn, das ist die Voraussetzung, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt nicht, dass Gott uns alles gibt, was wir wollen, es heißt, dass, wenn du Lust am Herrn hast, wird Gott dir seine Wünsche auf dein Herz legen. Das heißt, das, was du gerne tust, ist das, was Gott will. Weil Gott dir diesen Wunsch aufs Herz gelegt hat. Voraussetzung, du hast deine Lust am Herrn. Wenn du keine Lust am Herrn hast, wenn du nur selbstsüchtig lebst, dann werden die Wünsche nicht von Herrn auf dein Herz kommen, sondern vom selbstsüchtigen Denken. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann kannst du darauf vertrauen, dass das, was du dir wünschst, etwas ist, das Gott dir ans Herz legt. Und ich muss sagen, Gott hat mir eine große Liebe zu den Bergen gegeben, zum Sport, Kameradschaft. Und es ist, ich kann nie an einer Felswand vorbeifahren, egal in welchem Land, Indien oder USA, irgendwo. Ich muss schauen, wo könnte man da hochklettern. Andere fahren vorbei, das ist halt eine Felswand. Das ist einfach, jeder ist halt anders gestrickt. Ich sehe dafür 100 andere Dinge nicht, die du siehst. Das ist einfach so, weil Gott uns verschieden gestrickt hat und verschiedene Wünsche auf unser Herz gelegt hat. Im 1. Timotheus 6, 17 sagt auch Paulus, dass Gott uns alle Dinge reichlich gibt zum Genuss. Das heißt, als Christ dürfen wir Dinge genießen. Und das ist ja auch interessant, viele Menschen definieren Christsein in dem, was man nicht darf. Ja, wenn du Christ bist, dann darfst du nicht rauchen, dann darfst du dich nicht betrinken, dann manche sagen, dann darfst du nicht tanzen, kommt darauf an, wo du herkommst. Das heißt, wir definieren Christsein mit dem, was man nicht darf, anstatt dass man Christsein definiert durch die Freiheiten, die wir haben in Christus. Und darum denke ich, wenn wir jetzt zurückkommen zum Thema Extremsport und Glaube, wir haben keine Wahl, wie wir sterben und wann wir sterben. Aber wir haben eine Wahl, wie wir leben. Und ich muss ehrlich sagen, ich sterbe lieber jetzt mit 50 und ich weiß, wozu ich gelebt habe, als ich werde 90 Jahre alt und bin mir nicht ganz sicher, wozu ich überhaupt hier war. Das heißt, wie du stirbst und wann du stirbst, hast du sowieso nicht in der Kontrolle. Aber wie du lebst, da kannst du viel mitwirken. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, hat mich fasziniert, Raid on Mogadischu. Die Älteren unter euch können sich daran erinnern, in den 80er Jahren wurde eine Lufthansa Boeing 737 entführt vom Flug von Malta nach Frankfurt. Ich weiß nicht, auch die Jüngeren vielleicht durch die Fernsehserie, wie hat die Terroristenbande geheißen? Na, die Deutschen. Na. Da ist vor kurzem ein Film gedreht worden. Entweder ich verstehe es nicht, oder? Die Bader-Meinhof-Bande. Ja, genau. Bader-Meinhof, da war ja ein Film vor kurzem, vor ein paar Jahren gedreht, den ihr für die Jüngeren vielleicht auch kennen. Und das war in dieser Zeit, wo die Terroristen, die waren von der PLO damals, die haben dieses Flugzeug entführt. Zuerst nach Athen, dann nach Dubai, dann nach Eden und zum Schluss nach Mogadischu. Und in Mogadischu gelang es ja damals der deutschen Antiterroreinheit, die GSG 9, in einen gewaltigen Schlag, alle Passagiere zu retten, und die Terroristen haben sie alle getötet. Das war ein gewaltiger Einsatz, den sie. Übrigens, die GSG 9, die ist manchmal hier in Schladming. Einmal habe ich zu denen einen Vortrag gehalten, weil sie mich gefragt haben, weiß ich nicht warum. Aber dieses Buch erzählt die Geschichte von dieser Flugzeugentführung und von der leitenden Stewardess, die in diesem Flugzeug war. Und sie mussten in Eden landen, um aufzutanken. Sie hatten keinen Sprit mehr im Flugzeug. 10 Minuten war noch Flugzeug, dann war es aus. Und sie haben in Eden um Landeerlaubnis gebeten, aber die haben es untersagt und gesagt, ihr dürft hier nicht landen. Sie haben Panzer auf die Landefläche gefahren. Und der Terrorist hat dem Piloten die Pistole an die Schläfe gehalten, hat gesagt, du landest. Und zwar neben dem Landestreifen, in der Wiese. Und dann hat diese führende Stewardess hat dann gesagt zu diesen Terroristen, ja, habt ihr keine Angst zu sterben, wenn wir hier landen, sterben nicht nur wir, ihr seid dann auch tot. Und dann hat dieser Terrorist gesagt, ich bin bereits gestorben, an dem Tag, als ich der PLO beigetreten bin. Ich bin schon tot. Und diese Antwort hat die Stewardess tief beeindruckt. Und wisst ihr, was interessant ist? Jesus hat einmal gesagt, in Matthäus 10, ich lese euch das nur vor, Vers 37, da sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, als Christ, eigentlich müssen wir sagen, ich bin bereits gestorben, nämlich mit Christus. Ich habe mein Leben bereits an Christus verloren. Seht ihr, dieser Terrorist, der gab sein Leben für eine destruktive, für eine böse Sache. Wir dürfen unser Leben geben für die beste Sache der Welt. Ein Autor, den ich sehr gerne lese, ist John Ortberg, ein Pfarrer in Kalifornien. Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber viele von seiner Gemeinde habe ich kennengelernt, weil ich habe öfter in Kalifornien gepredigt und da kamen die immer von der Ortberg-Gemeinde. Und John Ortberg hat ein Buch geschrieben, da gefällt mir der Titel. Auch das Buch ist gut, aber der Titel ist super. Der Titel heißt, If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Wenn du auf Wasser gehen möchtest, dann musst du aus dem Boot steigen. Und seht ihr, oft als Christen wünschen wir uns, Dinge zu erleben, auf dem Wasser zu gehen. Aber wisst ihr was, wir steigen nie aus dem Boot. Wir wollen immer nur sicher sein. Und darum erleben wir so wenig. Vor vielen Jahren habe ich ein Gebet von einem Soldaten im Zweiten Weltkrieg gelesen. Er hat einen kurzen Brief an seine Frau geschrieben und an seinen 10-jährigen Sohn. Und dieses Gebet habe ich meiner Frau gegeben, dass sie es unseren Kindern vorlesen soll, wenn ich unterwegs bin, 100 Tage im Jahr. Und das Gebet heißt, er hat gesagt, bitte lese das meinem 10-jährigen Sohn vor. Das erste Gebet, das mein Sohn lernt, für mich zu sprechen, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Vater, er war im Krieg, an der Front, Zweiten Weltkrieg, sondern Gott, mache meinen Vater mutig und wenn er durch schwere Zeiten durchgehen muss, gib ihm die Kraft, sie durchzustehen. Mein Sohn, nicht Leben oder Tod ist das Wichtigste im Leben, sondern Recht und Unrecht. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der sich selbst vor Gott entehrt, ist etwas zu Schlimmes, um es in Worte ausdrücken zu können. Ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und Sicherheit beten für Vati und Mutti möchte das wahrscheinlich auch. Nun, bete es zum Schluss. Immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Wisst ihr, warum wir uns heute schwer tun mit dem Thema Risiko? Weil inzwischen ist Sicherheit die Tugend Nummer 1 in unserer Gesellschaft geworden. Und wir sind geprägt von unserer Gesellschaft. Bis vor 30 Jahren, unsere Eltern und Großeltern, Tugend Nummer 1 war Gerechtigkeit. Es muss gerecht sein, das war das Wichtigste. Die letzten 30 Jahre, seit den 70er Jahren, war das nicht mehr der Fall. Tugend Nummer 1 von den 70er Jahren bis vor kurzem war Toleranz. Du musst tolerant sein. Und wenn du nicht tolerant bist, wirst du gekreuzigt. Ob es richtig ist, was du tust, ist egal. Hauptsache, du bist tolerant. Das heißt aber auch wieder vorbei. Momentan ist die Tugend Nummer 1 Sicherheit. Und wir trauen uns heute kaum mehr mutige Schritte zu setzen, weil wir haben Angst, Risiko einzugehen, es könnte ja etwas passieren. Und das ist auch in unsere Theologie übergeschwappt. Seht ihr, viele Menschen oder viele Organisationen würden das, was wir jetzt die 3 Tage getan haben, das tun sie nicht mehr. Es könnte ja etwas passieren. So sind wir heute geprägt. Was sagst du dem Staatsanwalt, wenn ein Kind irgendwo runterfällt? Du musst alles verantworten. Und darum sagen viele Organisationen, wir hören damit auf. Nur, ich bin der Überzeugung, das ist falsch gelaufen. Und darum machen wir es am Dauernhof weiter. Dass etwas geschehen kann, das ist uns bewusst. Wir machen es so verantwortungsbewusst, wie wir können. Das heißt nicht, dass wir alles absichern können. Ein Mike Iaconelli, der ist vor ein paar Jahren gestorben, einen Herzinfarkt gehabt, einen Autounfall. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Dangerous Wonder. Und er hat geschrieben, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, es ist eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens in nette Menschen. Was ist passiert mit einer Christenheit, die die Welt auf den Kopf gestellt hat? Die ihr Leben gegeben haben, egal was es kostet. Und er schreibt, ich bin bereit für ein Evangelium, das mein Herz vereinnahmt und mich aufwühlt. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Und dann schreibt er, die größte Gefahr in der Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und überwältigt sind von Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, sei mal ehrlich, wofür betest du jeden Tag? Um Bewahrung? Dass deine Kinder bewahrt bleiben? Dass du bewahrt bleibst beim Autofahren, am Schulweg, beim Klettern, beim Canyoning, beim Arbeiten? Das ist ja nicht falsch, aber ich habe eine Frage. Wann hast du zum letzten Mal gebetet, dass Gott dich und deine Familie gebrauchen möge, egal was es kostet? Das beten wir sehr selten. Und ich glaube, darum sind wir so lauwarm geworden. Ein Grund. Dieses übertriebene Sicherheitsdenken hat eine lauwarme Theologie entwickelt. Ich habe sogar in einer Predigt mal gehört, ich hoffe, ich habe selber nie gepredigt, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Er hat gesagt, der sicherste Ort dieser Welt ist im Willen Gottes zu sein. Das klingt extrem nett und das ist extrem unbiblisch. Das nennt man Lügen mit der Bibel. Wenn du immer bewahrt bleibst, dann bist du wahrscheinlich nicht im Willen Gottes. Es ist nämlich so, wenn man den Überlieferungen liest von den ersten Nachfolgern Jesu, da wird Folgendes berichtet, die ersten Jünger Jesu. Matthäus wurde in Äthiopien durch das Schwert getötet. Markus wurde von Pferden durch die Straßen von Alexandria in Ägypten zu Tode geschleift. Lukas wurde in Griechenland erhängt. Petrus wurde in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, wurde in Jerusalem erschlagen. Jakobus wurde von Herodes Agrippa im ersten Jerusalem enthauptet. Bartholomäus wurde in Kleinasien erschlagen. Andreas wurde in Griechenland an dem X-förmigen Kreuz gekreuzigt, das sogenannte Andreaskreuz. Thomas wurde in Indien erstochen. Judas, nicht der Iskariot, der andere, wurde mit Pfeilen getötet. Matthias wurde gesteinigt und danach enthauptet. Barnabas wurde gesteinigt und Paulus wurde unter Kaiser Nero in Rom enthauptet. Und alles, was wir wollen, ist Bewahrung. Irgendwo ist etwas schiefgelaufen in unserer christlichen Theologie. Bis auf Johannes, soweit wir wissen, sind alle Jünger dem Märtyrertod gestorben. Übrigens, nebenbei, diese historische Tatsache zeugt davon, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Weil warum würden sich alle Männer erschlagen und erstechen lassen um eine Lüge willen? Das ist völlig irrational. Das ist einer der größten Beweise, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist von den Toten. Im 2. und 3. Jahrhundert wurden die Christen vom römischen Staat verfolgt. Der Tullian, ein Geschichtler, hat geschrieben, wir werden, 200 nach Christus hat er das geschrieben, wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahingemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Und die Märtyrer sind im 2. und 3. Jahrhundert die besten Missionare, weil vor dem Richter und in aller Öffentlichkeit legen sie ihr Christuszeugnis ab und besiegeln es mit ihrem Blut. Nur spaßhalber, John Ortberg hat das mal gesagt. Aber wenn wir, nehmen wir an, wir hätten vor 2000 Jahren gelebt und wir hätten eine Wette abgeschlossen, wer wird die Zukunft der Welt mehr beeinflussen? Das römische Weltreich mit all ihrem Glanz und all ihrer Macht oder ein Zimmermannssohn mit 12 Fischern und Steuereintreibern und so weiter, ein paar dahergelaufene. Wer wird die Zukunft der Welt mehr beeinflussen? Freunde, wir hätten alle auf Rom gewettet. Aber interessanterweise, 2000 Jahre später, heute, nennen wir unsere Kinder Paulus, Peter, Maria. Und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Das ist interessant. Wir sagen auch oft, ja, das war damals und so weiter. Aber es ist nicht damals. Gerade vor, das ist vor 4 Jahren jetzt, 5 Jahren, 18. April 2007. Einige von euch wissen das vielleicht, aber in der Türkei, da war ein Gottesdienst, da gibt es ganz kleine Christengemeinden, werden schwer verfolgt in der Türkei. Und 5 türkische junge Männer besuchten diesen Gottesdienst in Malatya in der Türkei. Sie gehörten zu einer Gruppe treuer Gläubige des Islam, genannte Tarikat. Und der Pfarrer, der die Predigt gehalten hat, hat die Bibel gelesen. Sein Name war Nekati. Dann haben sie diesen Pfarrer gefesselt und ihn gefoltert über 3 Stunden. Er hatte 100 Messerstiche. Am Begräbnis von einem dieser Männer, es wurden auch andere getötet, sagte die Frau von diesem Pfarrer vom Fernseher in der Türkei über diese jungen Männer: Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Journalist hat damals geschrieben, in diesem einen Satz hat sie mehr gesagt, als 1000 Missionare in 1000 Jahren sagen könnten. Übrigens, heute die Christenverfolgung war nie so stark wie heute, nur man weiß, 200.000 Christen werden jedes Jahr getötet. Und auch interessant, letztes Jahr hat Gott sei Dank mal auch in Österreich zumindest, die Medien haben das aufgegriffen, 2 Tage in den Tageszeitungen, 85% aller religiös verfolgten Gruppen, 85% sind Christen. Fast nur Christen werden verfolgt und getötet wegen ihres Glaubenswillens. In der heutigen Zeit. In unserem Land ist es Gott sei Dank anders, wofür ich sehr dankbar bin. Aber auch hier werden Christen nicht von Leid, Unglück und Schmerz verschont. Und wenn du dich klar zu Jesus stellst, wirst du auch in der Firma, in der Familie, in der Nachbarschaft ausgelacht, missverstanden und manchmal auch benachteiligt. Und dieses falsche Denken, das wir haben, geht folgendermaßen vor sich. Dass wir sagen, Gott ist gut, Gott liebt mich und Gott ist allmächtig. Darum ist Gott verantwortlich, dass ich immer glücklich bin. Aber das ist eine falsche Schlussfolgerung. Gott ist gut, Gott liebt mich, Gott ist allmächtig, das stimmt alles. Aber Gottes höchstes Ziel mit dir und mir ist nicht, dass es uns gut geht, sondern dass wir Jesus ähnlicher werden. Und da verwendet Gott manchmal auch Leid, auch Extremsituationen in unserem Leben. Und darum, es ist nicht falsch, um Bewahrung zu beten, aber die Prioritäten müssen wir neu überdenken. Christosimus hat einmal gesagt, der Glaube ist inmitten von Gefahr sicher, aber durch Sicherheit wird der Glaube gefährdet. Der Glaube ist inmitten von Gefahr sicher. Aber durch Sicherheit wird der Glaube gefährdet. Martin Luther, der hat ja Dinge wundervoll ausgedrückt, manchmal. Der hat zum Beispiel klar unterschieden zwischen lateinisch Securitas, Sicherheit, und Certitudo, Gewissheit. Und Luther hat gesagt, als Christen sind wir nicht immer sicher. Wir haben keine Securitas, aber wir haben immer eine Certitudo, wir haben immer eine Gewissheit. Keine Sicherheit, sondern Gewissheit. Und Luther hat so unterschieden. In all der Unsicherheit des Lebens haben wir eine riesige Gewissheit. Gibt es ein T-Shirt und jemand hat mir das dann gemacht, weil ich habe das mal gelesen. God will always keep you safe. Das habe ich mal bei einem Prediger gesehen. Und ich habe dann eins machen lassen mit demselben Druck. Und ich habe hinten drauf geschrieben, maybe. God will not always keep you safe. Er wird dich nicht immer bewahren. das kannst du weder aus der Bibel noch aus der Geschichte rauslesen. Und ich habe einen Lieblingsvers, eine Lieblingsgeschichte dazu und mit der möchte ich noch schließen. Schlag's bitte auf, wenn ihr eine Bibel habt, 1. Samuel Kapitel 14. 1. Samuel Kapitel 14. Eine fantastische Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte vom Jonathan, das ist der Sohn vom Saul, war das. Der beste Freund von David. Das waren Busenfreunde, die waren Best Friends. Und der Jonathan, das war ein super Kerl. Soweit man den aus der Bibel kennenlernt, ich glaube, den hätte ich auch gerne als Freund gehabt. Und da war eine Zeit, da kamen die Philister und die haben sich über die Israeliten und ihren Gott dauernd lustig gemacht. Die Israeliten, der Saul war der König, der hat zwar gut begonnen, aber hat es dann nicht so gut weitergeführt. Der war zu feige und die haben sich immer in die Höhlen versteckt. Wenn die Philister kamen, dann haben sie sich wieder versteckt und die Philister hatten ihren Spaß, die Israeliten zu schrecken und lächerlich zu machen. Und der Jonathan, das war ein Mann Gottes, der hat einmal gesagt, mir reicht es ist genug. Jetzt lesen wir die Geschichte. 1. Samuel 14, Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er nichts mit, weil der hätte ihm gesagt, lass das, mein Sohn. Und dann geht runter zu Vers 4. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke. Wenn ich Felszacke lese, bin ich munter. Da war eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der eine war Bozetz, der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, das muss sein Freund gewesen sein, der seine Waffen trug. Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen, die dauernd unseren Gott lächerlich machen und uns. Und jetzt kommt mein Lieblingswort. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Unterstreicht das Wort vielleicht. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder wenige zu helfen. Jonathan sagt zum Waffenträger, weißt du was, jetzt gehen wir rüber und jetzt hauen wir die nieder. Gott kann das, er kann mit uns zwei ein Wunder machen, vielleicht tut er was. Aber ich sage es dir ehrlich, es kann sein, dass wir draufgehen dabei. Und so gingen sie rüber. Und dann lesen wir im Vers 7, und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Das ist ein Freund, der mit dir geht, auch wenn er weiß, er kann dabei draufgehen. Das ist ein wahrer Freund. Tu alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, Vers 8, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und, zu ihnen, und uns ihnen zeigen. Jetzt sagt er ihm die Strategie, die er sich durchgedacht hat. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf. Das heißt, die Philister standen oben an der Felszacke, am Felsen, und die zwei, der Jonathan und sein Freund, standen unten. Wenn sie sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Vers 11. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Da seht ihr die Schmach und das Lächerlichmachen. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger mit ihm. Ist interessant manchmal in der Bibel, warum schreibt sie, Jonathan ist mit Händen und Füßen raufgestiegen. Was habe ich mir fast gedacht, dass man nicht mit der Unterlippe Felsen klettert. Warum steht so etwas in der Bibel? Das hat einen Grund. Weil Jonathan und sein Freund, die waren völlig wehrlos. Du brauchst Hände und Füße, um zu klettern, das habt ihr heute gelernt. Und die Philister oben, wenn der erste rausschaut, zack, Kopf weg, der zweite, zack, Kopf weg. Das wäre die Logik davon. Aber der Jonathan hat etwas gewusst. Wenn wir gewinnen, muss es sowieso der Herr tun. Das hat mit uns gar nichts zu tun. Und in diesem Vertrauen ist er raufgegangen und gesagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und darum ist mir der Jonathan so sympathisch. Und die Frage an dich und mich ist, rechnen wir mit dem Eingreifen Gottes auch mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht tut? Und wir gehen trotzdem. Wisst ihr, welche Leute ich am meisten ermutige? Und ich habe schon einige von denen getroffen. Irgendwie hatten sie das Gefühl, sie sollten alles aufgeben, was sie auch manche tun, und in die Mission gehen nach China, Indien, Afrika, irgendwo hin. Und manche tun es dann tatsächlich mit relativ wenig Hinterhalt. Ob es manchmal klug ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber die gehen, und ich habe schon ein paar erlebt, nach einem Jahr kamen sie völlig pleite, krank und völlig erfolglos zurück. Wisst ihr, was wir solchen Leuten sagen müssen? Wir müssen ihnen gratulieren und sagen, ich finde es einfach super, dass du gegangen bist. Und ich will dir helfen, mit auf die Füße zu kommen. Denn, vielleicht war es dumm, aber er hat sich wenigstens getraut. Oft ist es erfolgreich, manchmal nicht. Das wissen wir nicht. Risiko bleibt ein Risiko. Und die Frage ist, ist unser Alltag geprägt davon, auch Risiko einzugehen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt? Oder gehen wir immer nur auf Nummer sicher und verlieren dabei das Leben? Ich kann mich erinnern, einmal hat mir jemand geschrieben, ich soll einen Häftling besuchen in Straubing, das ist ein Gefängnis in Deutschland. Und ich war am Weg nach Frankfurt, es war am Weg, und wenn ich nach Bass bleibe ich stehen, bin reingegangen, habe ihn besucht, der ist schon 20 Jahre gesessen, Raubmord. Und Ex-Jugoslawe, hat in Deutschland jemand ermordet und dann ausgeraubt. Ist aber im Gefängnis zum Glauben gekommen. Und dann hat er gesagt, 2 Jahre muss ich noch sitzen, aber dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Deutschland darf ich nicht bleiben, Österreich könnte ich bleiben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, komm einfach zu uns am Dauernhof. Habe ich gesagt, ja super, das macht er, passt, 2 Jahre. Dann bin ich rausgegangen und habe gedacht, was bist du für ein Volltrottel? Der kommt, der bringt zuerst meine Kinder um, dann meine Frau, dann die Kinder meiner Mitarbeiter. Und ich habe mir gedacht, nein, wie kann man nur so blöd sein? Aber ich habe es ihm versprochen. Dann bin ich zum Dauern gegangen und gesagt, Mitarbeiter, ich glaube, ich habe einen Blödsinn gemacht, aber ich habe gesagt, der darf kommen. Ich habe gesagt, ja, nutzt den nicht jetzt. Er ist dann auch gekommen, hat niemanden umgebracht. Ist auch nicht lange geblieben, weil er gemerkt hat, hier muss er arbeiten. Aber er schreibt immer noch und fragt um Geld und so weiter. Er tut ganz okay. Aber auch sind wir bereit, in der Firma über Jesus zu reden, auch wenn es ein Risiko ist. Auch wenn wir ausgelacht werden, missverstanden werden, gehen wir mal ein Risiko ein? Oder ist immer nur, na, ich könnte ja vielleicht missverstanden werden. Ja, und? Es ist so tragisch, wenn wir missverstanden werden. Einfach mal zu sagen, ich will mal ein Risiko eingehen, ohne dass ich weiß, was dabei rauskommt. Einige von euch kennen Klostermühle. Bernhard und Anne Rebsch, das waren die Gründer. Nicht die Gründer, aber seit Anfang an dabei. Bernhard Rebsch ist vor ein paar Jahren jetzt gestorben. War ein lieber Freund von mir. Und die Anne, die Frau von Bernhard, die lebt noch. Und eins ihrer Kinder, einige Kinder, ist die Tina, ist die Älteste, sie ist Ärztin. Und vor ein paar Jahren, ich glaube es 3, 4 Jahre aus, war in Pakistan dieses brutale Erdbeben. Und sie war Ärztin in Pakistan, 1 Jahr lang oder 2 Jahre hat sie sich verpflichtet, eine kleine Klinik im Norden von Pakistan. Und da war das Erdbeben extrem, es ist fast alles zerfallen, sie hat gesagt, so etwas hat sie nie gesehen. Die Erde hat sich bewegt wie das Meer. Das waren Wogen, hast du die ganze Erde sich bewegen sehen. Und sie hatte noch Kontakt mit ihrer Mutter und ich war da gerade in der Klostermühle. Und da habe ich mit der Mutter dann geredet und die Anna hat gesagt, die Diener fragt mich, ob sie nach Hause kommen soll oder ob sie bleiben soll. Und das muss ich der Anna hoch anrechnen, die Mutter von diesem Mädchen, dieser Frau. Sie hat dann so gesagt, weißt Diener, wenn du unbedingt nach Hause kommen willst, natürlich bist du willkommen. Aber wenn du glaubst, dass die Leute dich dort brauchen, dann bleib. In Klammer, auch wenn du dabei drauf gehst. Das ist für mich ein Vorbild. Wisst ihr, was die größten Hindernisse sind, damit Kinder von Christen auf die Mission gehen? Die christlichen Eltern. Christliche Eltern wollen, dass alle in die Mission gehen, aber nicht ihre Kinder. Die sollen in der Nähe bleiben, sollen Großvater, Großmutter spielen können und so weiter. Das ist nicht fair. Das ist auch nicht recht. Ein letztes noch, dann bin ich fertig. Aber eine Umfrage in Amerika, die war in den 90er Jahren, aber ich glaube, die ist immer noch repräsentativ. Da hat man eine Umfrage gemacht, nicht jetzt irgendeine Gruppe, aber soziale Gruppe, sondern die Gruppe war, alle waren älter als 70. Und die haben sie befragt, wenn du noch einmal anfangen könntest, was würdest du anders machen, wenn du noch mal von Anfang an ein Leben leben könntest? Faszinierend. Punkt Nummer 3 war, wenn ich noch mal leben könnte, würde ich in Dinge investieren, die auch nach meinem Ableben noch einen Unterschied in dieser Welt machen. Das war Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 2 war, wenn ich noch einmal leben würde, würde ich öfter mal in meinem Leben einfach stehen bleiben, eine Bestandsaufnahme machen, wo bin ich, wo will ich eigentlich hin und wenn nötig, würde ich die Richtung ändern. Denn wisst ihr, viele von uns leben so, wir tun, was wir tun und wir halten nie mehr an, wir tun nur noch, was wir glauben, tun zu müssen und dann sind wir 60, 70 und dann fragen wir, was war das jetzt? Öfter mal stehen bleiben und dafür sind so Plätze wie der Tauernhof ganz hilfreich. Mal stehen bleiben, nachdenken, wo bin ich eigentlich? Und wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Und dann, wenn notwendig, Richtung ändern. Das war Punkt 2. Aber überraschenderweise Punkt Nummer 1, das haben die meisten über 70-Jährigen gesagt, wenn ich noch einmal leben könnte, ich würde viel mehr Risiko eingehen. Das ist eine Botschaft für uns. Und mit einer Geschichte will ich noch erzählen, weil Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, das war die letzte Predigt, die er zu uns gesprochen hat. Das war vor mehreren Jahren in England. Alle 4 Jahre haben wir so ein internationales Treffen, wo alle Fackelträger zusammenkommen. Und er hatte schon sehr gebrochene Stimme, aber er war noch zu verstehen. Er hat immer lange gepredigt. Und dann hat er mit einer Geschichte geendet. Und das war die Geschichte. Er hat gesagt, ein Schiff war im offenen Meer, als ein furchtbarer Sturm aufkam. Und nachdem die Mannschaft eine Zeit lang versucht hat, den Sturm zu trotzen, haben sie erkannt, es ist aussichtslos. Unser Boot hält es nicht aus, wir werden verderben. Und sie haben die Seerettung gerufen. Und das Rettungsteam, das Zuständige dort in der Gegend, hat den Ruf gehört, den Notruf, und machten sich augenblicklich bereit, das gefährdete Schiff zu retten. Und dann war ein junges Mitglied in dieser Rettungsmannschaft, noch ein Teenager, 19, 20 Jahre oder was, und der hat rausgeschaut aufs Meer, es war mitten in der Nacht, die Wellen Meter hoch, geregnet, Sturm. Und dieser junge Mann hat zum Kapitän gesagt, Kapitän, wir können da nicht hinausfahren in die dunkle Nacht, wir werden nie mehr zurückkehren. Und der alte Kapitän nahm die Hand des Jungen und sagte zu ihm, Junge, da draußen im Meer sind Menschen, die verloren sind, sie kämpfen um ihr Leben und sie warten verzweifelt auf Hilfe. Mein Sohn, wir müssen hinausfahren und wir müssen nicht zurückkommen. Wir müssen hinausfahren und wir müssen nicht zurückkommen. Das war die letzte Botschaft von Major Thomas. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft in unserer Zeit, dass wir bereit sind, wenn Gott, nicht dumm zu sein, nicht naiv zu sein, darum geht es nicht. Aber wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Risiko, aber im Glauben an Gott will ich gehen, auch wenn ich nie mehr zurückkehre. Ist ja auch interessant, die Entwicklung auf Missionsfeldern. Ich war gerade letztes Jahr in Tansania bei einer Missionskonferenz, wo ich gesprochen habe, und gesagt, weißt du, was junge Leute für 3 Monate zu kriegen, ja, massenweise. Junge Leute für 1 Jahr zu kriegen, nicht schwer. Junge Leute für 2 Jahre zu kriegen, ziemlich schwer. Über 2 Jahre, fast unmöglich. Wir gehen nur noch in die Mission, um Erfahrung zu sammeln. Aber nicht mehr, um eine verlorene Welt zu retten und mein Leben zu geben. Früher haben Missionare ihren Sarg mitgenommen, wenn sie aufs Missionsfeld gingen, weil sie wussten, sie kommen nie mehr zurück. Und ich glaube, wir müssen uns wieder besinnen auf den Auftrag Jesu. Und das gilt auch für uns hier, egal wo wir sind, zu sagen, ich will gehen, auch wenn ich vielleicht dabei draufgehe. Wenn ich weiß, es ist vom Herrn. Und es ist mir eine wichtige Botschaft für mich, für mein Leben, für mein Denken, für mein Handeln, für mein Planen. Und ich will noch beten zusammen. Lieber Vater, es ist einfach spannend, mit dir leben zu dürfen. Es ist spannend, Vater, zu sehen, wie du uns führst, wo du uns leitest. Es ist auch spannend zu sehen, Vater, dass manche tatsächlich bewahrt bleiben in den wildesten Dingen und andere nicht bewahrt bleiben in weniger wilden Dingen. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, letztlich haben wir eine Gewissheit. Die Gewissheit, bei dir zu sein, ob im Leben oder im Sterben. Denn sterben oder leben wir sind des Herrn, wir gehören dir. Und darum bist du, Herr Jesus, unser Leben, und Sterben ist letztlich tatsächlich unser Gewinn. Und Herr, so bete ich, dass wir uns nicht allzu sehr von dem Denken dieser Welt leiten lassen, alles nur sicher, bewahrt, glücklich und fröhlich, sondern auch zu erkennen, es ist Leid. Diese Welt leidet und wir leiden mit, Herr. Und Herr, zeig uns auch klar, in welchen Bereichen du uns in diese Welt senden möchtest, die so verloren ist. Zeig uns Individuen in unserer Nachbarschaft, in unserer Verwandtschaft, in unserer Firma, die nach dir greifen wollen. Schenk uns den Mut, Risiko einzugehen und dich einfach zu bekennen, in der Zeit und in der Unzeit. Uns nicht zu schämen für das Evangelium. Herr, ich bete, dass wir da von deinem Geist geleitet sind und wir keine Angst haben müssen. Denn wir haben eine Gewissheit in dir für jetzt und für ewig. Und auf diesem Fels stehen wir. Danke, Herr, dass selbst wenn Berge weichen und Hügel hinfallen, deine Gnade wird nie von uns weichen. Und darauf bauen wir unser Leben. Danke, Herr, für diese Woche. Für all das, was wir erleben dürfen, wir danken dir für Bewahrung, Vater, auch am heutigen Tag, dass nichts passiert ist. Wir danken dir für die eine oder andere Lektion, die wir vielleicht erkannt, gesehen, gelernt haben und beten, dass es dazu diene, dich zu verherrlichen und die Menschheit zu segnen. Herr, so danke für diesen Abend, für unser Miteinander. Segne diesen lieben Leute. Danke für unsere Kinder, Herr. Gib uns immer wieder neue Liebe, Kraft, Geduld, die wir so sehr brauchen von dir. gerade in dieser Zeit, wo es manchmal anstrengend ist, wo es auch hier an die Grenzen geht. Herr, danke, dass du in uns lebst. Amen.